Plattenschau, der Podcast. Zu Gast ist Felix, der Tausendsasser aus Baden-Baden.
Das war Ivy Pop.
Ich habe jetzt mal auf Rekord gedrückt. Wichtig für alle Zuhörerinnen, die die vorherigen Folgen verfolgt haben. Hin und wieder mache ich das nicht. Dieses Mal habe ich es gemacht.
Ja. Die ZuhörerInnen können dich nämlich nicht hören, wenn du nicht auf Rekord gedrückt hast.
Ist manchmal auch nicht so schlecht, aber heute lohnt es sich dran zu bleiben, weil, wie ihr gerade schon gehört habt, der Felix aus Baden-Baden.
Ist okay für mich.
Aus unserer Sicht ist alles Baden-Baden, links vom Schwarzen Wald. Ist heute endlich mal wieder zu Gast hier in Leonberg. Lange nicht gesehen. Hallo Felix.
Hallo Flo. Ja, ich habe nachgeguckt, das ist ziemlich exakt ein Jahr her, dass wir über, was war es, das Ende der Welt, der letzte Tag und Beer Planet oder wie?
War das nicht mit Nathalie, wo wir da was gemacht hatten?
Ziemlich das, genau ein Jahr her.
Auch eine sehr verwirrende Folge.
Ja, heute können wir uns ein bisschen strukturierter, glaube ich, durchhangeln, weil ich habe mir bei Dixie Gas in Karlsruhe, habe ich mir ein ultra teures Heft, ich möchte aber keine Werbung dafür machen, deswegen sage ich es nicht, aber ihr könnt selber nachgucken, welches das ist. Da geht es um 50 Jahre Punkrock. Gratuliere.
Herzlichen Glückwunsch.
Punkrock ist so alt wie ich oder ich bin so alt wie Punkrock. Halleluja.
Ja,
das will was heißen, deswegen unterhalten wir uns darüber. Was ist denn eigentlich passiert in 50 Jahren Punkrock?
Genau. Ne? Und der Felix hat sich vorbereitet und ich hatte das Thema auch schon länger gewusst, aber ich habe mich irgendwie durch Erkältung, Husten, Schnupfen, Heiserkeit geschleppt die letzten 2 Wochen zusammen mit Renovierung vom Wohnzimmer. Und deswegen habe ich mich nicht vorbereitet, aber ich war ja dabei bei den 50 Jahren.
Also das ist ja da ist genug alles in deinem Kopf drin. Jetzt das schüttelst du so raus.
Ich
spüre das schon.
Aus dem Handgelenk.
Ja.
Gut. Fangen wir an. Fangen wir vorne an.
Würde ich sagen, ja. Also ich weiß nicht, ich hatte mir als Einstieg überlegt, so was war denn Einstiegsmusik, ne? Damals so für uns, und das ist halt nochmal nicht in Mitte der 70er gewesen, so das war leider ein bisschen später, deswegen 70er Jahre, ein kleines bisschen bin ich raus, ich meine, da kommen die üblichen Verdächtigen natürlich, würde ich sagen, das erste Album The Ramones.
Ja, aber...
Wie heißt das? Nee, es ist selbstbetitelt, glaube ich. Ne?
Genau.
Ja, wo die 4 Guys vorne drauf sind, an der Wand vom CBGBs, glaube ich, ist das fotografiert.
Ja, ums Eck rum, glaube ich, ja. Also, so ziemlich genau die Ecke, genau. Entweder das oder halt, wie andere sagen, die Sex Pistols oder wer auch immer...
Nee, Sex Pistols war 77 tatsächlich. Das, wenn man vom Geburtsjahr ausgeht, dann müssen
der
wir
jetzt genau... Der ersten Platte. Wir sind ja hier, wir sind bei Alben. Ja, okay, ja, dann bist
76
du natürlich...
76 war, Ramones. Und nur die Ramones offensichtlich. Da gibt es ein paar Alben, die sind... Ja.
Das sind alles Proto-Punk. Okay. Also von den, das erste Album, genau hier 77, Nevermind the Bollocks. Die haben halt früher irgendwie schon ihre Auftritte gehabt.
Ja.
Aber erstes Album, das heißt ja Plattenschau, wir sind ja hier in der Plattenschau, nicht in der Live-Auftrittsschau. Also, wir haben Freitagmittag, 16 Uhr, ich war schon auf der Messe in Stuttgart und habe Bier getrunken und deswegen, ich bin gut gelaunt.
Das ist hervorragend, das passt. Zum Beispiel so rückblickend ist für mich auf jeden Fall das Sex Pistols Album war dann doch das, wie soll ich sagen, das maßgeblichere, was ich echt gerne gehört habe, richtig gerne. Fand den Gitarrensound echt mega fett. Mhm. Ich fand die Texte ganz wunderbar nihilistisch und konnte das alles relativ gut nachvollziehen. Ramones hat sich mir nicht erschlossen, das war mir fast schon zu... Also zu honigsüß, obwohl man, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, natürlich merkt, Ramones sind nicht honigsüß. Ja. Das wirkt nur so.
Ja.
Aber es war nicht so. Also Sex Pistols fand ich halt einfach rougher, fand ich geiler.
Mhm. Ramones waren auf den Studioalben immer zu rock'n'rollig, zu sehr an die College-Dudes angelehnt ein bisschen.
Okay.
Die Live-Alben waren dann aber schon die rougheren und schneller vor allem.
Weil, das stimmt, live haben sie schneller gespielt,
Viel schneller und die Studioalben, wenn man das heute so hört, ja, es ist ein nettes Gedudel, das könnte man halt nach Buddy Holly und so hören, ja. Jerry Lewis und dann aber die Live-Alben, die sind dann schon Punkrock. Und deswegen denke ich auch, dass diese Wichtigkeit für den Punkrock einfach durch den viel, durch die vielen Live-Auftritte, vor allem im GBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGBGB begründet liegt, so um meinen Satz irgendwie halbwegs zu beenden.
Ja. Ja, genau. Und wenn ihr irgendwelchen Senf dazu zu geben habt, der hier fehlt in unseren Behauptungen, die wir hier aufstellen über diese ganzen Alben, dann leave it in the comments. Schreibt was dazu. Ja, dann gibt es halt natürlich einen Haufen Bands in den 70ern. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich so drüber gucke, was da alles so gekommen ist, ich kann mich erinnern, dass immer bei den Toten Hosen Alben, wenn man sich eins bestellt hat, dann waren ja auch neue Bestellkarten da drin und die haben ja wahnsinnig gerne auch so England-Punk gehört, so The Lurkers zum Beispiel, kann ich mich sehr deutlich dran erinnern und sowas. Und ich fand das alles eigentlich, diesen England-Punk eben, das fand ich total rock'n'rollig.
Ja,
und es war überhaupt nicht mein Ding. Ich habe überhaupt nicht verstanden, was der Unterschied zwischen, sagen wir mal, eben einem Rock'n'Roll ist, den meine Eltern gehört haben, und dem Rock'n'Roll nur, weil er jetzt irgendwie ein bisschen wilder oder nihilistischere Texte drauf sind, was daran jetzt Punkrock sein soll. Ja. Also das habe ich nicht verstanden. Ich habe dann eher halt eben den Punk der 80er, den hab ich verstanden.
Ja, wenn ich sehe hier in dieser Aufstellung dann auch noch Straßenjungs mit Dauerlutscher, ja.
Hatte ich auch mal das Album.
Ja, natürlich.
Bin ich aber ganz schnell wieder losgeworden.
Ja, das ist so ein bisschen.
Das war wohl irgendwie so auch so eine Art Boyband, die quasi irgendwie so gegründet wurde. Also es waren lauter bekannte Leute, die eher aus der Krautrock-Szene so heraus so ein bisschen halt gecastet wurden und zusammengestellt wurden, um halt was Deutsches auf die Straße zu bringen. Ja, ich kann mich erinnern, da waren, glaube ich, ein, zwei witzige Songs drauf, die fand ich gar nicht mal so doof irgendwie.
Ja.
Aber das habe ich vergessen. Besser kann ich mich an Texte von Normal erinnern. Aber lass uns mal weitergehen.
Wo sind wir denn? Immer noch in den 70er-Jahren? Ja, das
sind alles so die 70er.
Slaughter and the Dogs, X-Ray Specs. Ja, das ist Nina Hagen. Ja, das ist alles Buttocks, Stiff Little Fingers. Sehr rock'n'rollig eigentlich. Ja. Aber alles gut, alles kann man alles gut anhören. Aber wow, Punk.
Naja. Ja.
Ja, sind wir immer noch in den 70ern. Ja gut, aber dann hier Hansaplast. Ne?
Hansaplast, saugutes Album. Absolut. Wirklich toll. Und
The Clash, London Calling.
Wo habe ich denn neulich was darüber gelesen? Hansaplast war ein
Entschuldigung, ich habe gesagt, du wärst derjenige, der sich vorbereitet hat.
Nee, das fällt mir nur gerade ein.
Der Rock'n'Roll Freitag, das ist.
Ja, genau, der Rock'n'Roll Freitag.
Ja. So, der Felix recherchiert was. The Slits ist hier noch, The Roots, UK Subs. Also 70er Jahre in diesem Album.
Ja, ist noch was Amerikanisches hier dabei, das sind The Germs. Da habe ich mir neulich nochmal reingehört, dann irgendwie, das ist echt rough und wild. Das ist eigentlich eher schon so dieser Bay Area Hardcore, da geht es rein irgendwie. Hab aber nicht ganz verstanden, was so besonders irgendwie an diesem Ding ist, an dieser Platte, an diesem Gesang. Also war nicht so, also hat mich nicht so gefetzt irgendwie jetzt auch im Nachhinein, muss ich leider gestehen.
Ja.
Es tut mir leid für alles, was ich sage, wo ich die Hörer jetzt vom Kopf stoße, weil ich einfach ehrlich bin.
Das sind
UK Subs habe ich gesehen vor 2 Jahren. Der Sänger, tiefster Respekt, mein lieber Mann, der war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt war er noch nicht 80, war 79, steht auf der Bühne und macht da halt diese, es ist halt schon relativ, wie heißt noch das Album, Another Kind of Blues, war ihr erstes Blues, ja, sind wir wieder beim Stichwort, etwas Punk aus Blues und Rock'n'Roll halt Punk zu machen, aber ey, war schon geil, weil geil, wenn man in dem Alter noch auf der Bühne stehen kann und einen abledert, ey, mega.
Ja, ich überlege gerade, wie mir heute Morgen die Knie wehgetan haben. Zum Glück Ibuprofen hat ein bisschen was gerichtet.
Gut.
Wird er sicherlich auch nehmen. 70er Jahre, ja, sicherlich die Grundlage gebildet, aber für uns wird es dann spannender in den 80ern.
Ja, wann hast du denn angefangen, Punk zu hören? Weißt du noch, welches Jahr da so eingeschlagen hat?
Ich müsste jetzt tatsächlich irgendwie, was das war, irgendwie.
Hast du im Radio oder hast du im Radio gehört oder hat dir irgendjemand eine Platte gegeben? Du hast gesagt, boah, die ist geil.
CDs waren das aber, das waren schon Ärzte.
Ja?
Ärzte und Brieftauben.
Brieftauben. Ich höre doch so gut zu, doch ich finde keinen Sinn. Ich fange mich zu fragen, ob ich wohl blöde bin.
Ja, oder kein Plan. Wir mit selbstgebauten Verstärker und Walkman im Freibad gelegen und im Strandbad gehört. Aha. Und andere Menschen genervt. Das war dann schon auch so ein bisschen Punk, ne?
Auf jeden Fall.
Ja. Andere Menschen nerven.
Andere das Menschen nerven. Ja, ich kann mich erinnern, ich glaub Ärzte, das war schon für mich auf jeden Fall was ich auch gehört habe. Welches Album war denn das so ungefähr? Also bei mir muss es so 86 oder sowas gewesen sein.
Alles, was ich sage, das wird mir jetzt um die Ohren gehauen, weil ich halt einfach mit Daten ganz schlecht
mach nichts. Es geht mir auch gar nicht ums Album, aber welches Album war das? Weil das war ja, das muss ja schon eigentlich hier debil gewesen sein oder sowas, Roundabout.
Debil. Also grundsätzlich habe ich natürlich, das ist so eine Zeit, wo Formel 1 auch noch im öffentlich-rechtlichen TV lief, da hat man die natürlich auch gesehen. Diskografie, ich muss ja gerade ab und zu mal Fakten. 84 ist debil, Im Schatten der Ärzte, 85. Die ganze Beste. Wann war denn das? Live-Album ist dann 88.
Das war 88, ja. Da haben sie aufgehört.
Also, wie ich schon mal in einer der allerersten Plattenschau-Sendungen berichtet habe, ist natürlich das Live-Album damals eins meiner absoluten Lieblingsalben, weil das habe ich da mit dem Nachbarskumpel Manuel Heinz hoch und runter gehört, auf seinem sehr merkwürdigen CD-Spieler. Es war wirklich ein sehr merkwürdiges Gerät. Aber ich habe davor natürlich auch schon Ärzte gehört und jetzt müsste ich auch mal recherchieren, von wann die Brieftauben sind. Wie gesagt, ich bin derjenige heute, der sich nicht vorbereitet hat, um einfach ein bisschen Druck für einen Felix aufzubauen. Brieftauben.
Ja, ich will darauf hinaus, so dass ich schon auch, glaube ich, das Live-Album war so das, was ich rauf und runter gehört habe. Aber dann habe ich diese Ärzte früher entdeckt. Die kamen ja irgendwie erst später raus oder sowas.
Da
brauchen wir gar kein Datum raussuchen. Ich fand nur eben das Raffe und diese wahnsinnige Spielfreude und da auch dieses, dass es irgendwie poppig war, irgendwie punkig und dieses Rock'n'Roll-Ding aber trotzdem drin hatte. Irgendwie, das fand ich total gut. In dem Fall hat mir das tatsächlich richtig, richtig gut gefallen. Aber das ist auch so die einzige Platte geblieben, die das durfte. Einfach auch, weil die Texte so hervorragend sinnlos waren. Currywurst. Und ich bin der lustige Astronaut. Ja. Und
ja, ist auch irgendwie späte 80er, die Brieftauben. Ich müsste jetzt tatsächlich nachschauen.
Ja, Brieftauben, die waren da schon so groß, dass ich war ich 14 und da hat mich ein älterer Kumpel gefragt, so Brieftauben, die haben früher war das ja tatsächlich noch so, Mitte, Ende der 80er, dass Punkbands in jedem Hinz- und Kunstdorf irgendwo einen Laden gefunden haben, in dem sie spielen konnten. Also haben sie auch, die haben nicht in Bahnmann gespielt, aber in der Nähe, ob in Rastatt oder, also es war nicht weit. Und das war mir schon zu groß, da hatte ich keinen Bock drauf. Da waren die schon, zu bekannt, auf so große Konzerte wollte ich nicht gehen. Das war mir irgendwie unheimlich.
Bravo-Punks.
Ja, Bravo-Punks, genau.
Absolut nachvollziehbar. 80er Jahre hatten aber noch mehr zu bieten, unter anderem halt auch die Dead Kennedys. Hier Fresh Fruit for Rotting Vegetables.
Ja, geile Scheibe.
Geile Scheibe.
Konnte ich mir aber tatsächlich auch nicht anhören. Ich fand das Geheule von dem Jelly Biafra war halt so völlig anders wie halt Ärzte und Abschüsse, über die wir gesprochen haben. Und mir hat schon das Deutsche dann besser gefallen und Das war so, war erstmal raus. Habe ich erst vor 5, 6 Jahren habe ich das tatsächlich so entdeckt. Habe von einem Bekannten eine ganze Sammlung aufkaufen können an Schallplatten. Musste aber feststellen, dass ganz viele Dead Kennedys Scheiben einfach nur so Maxi-Singles sind oder so 10 Inches, wo so nur so 3 Songs drauf sind oder sowas. Also wir haben gar nicht so viele Alben rausgebracht. Nee. Irgendwie, aber gute Band auf jeden Fall. Kann ich...
Deutschsprachig natürlich 80 Süff, zurück zum Beton. Jetzt wieder neu ans Licht gespült durch hier die Hip-Hopper, wie heißen sie?
Weiß nicht.
Aha. Wie heißen sie denn hier mit Panikpanzer und
Kids?
Nee. Wir schneiden
absolute
das raus.
Beginner?
Nein, ach Quatsch. Fuck. Entschuldigung, ich wollte dich jetzt gar nicht in die Bredouille bringen. Antilopengang.
Antilopengang, natürlich. Das sind noch Hip-Hopper?
Na, was weiß ich. Kenne ich mich mit der Musik der jungen Leute aus? Abwärts natürlich, 80. 81 Adolescence mit dem gleichnamigen Album. Dann der Ralf wird sich freuen über Crass mit Penis Envy. Da hatten wir auch schon drüber gesprochen. Ich glaube über das Album oder über den Nachfolger, das weiß ich gar nicht. Circle Jerks waren 80 mit Group Sex. Das erste Slime-Album kam raus 81 und dann ging es halt mit Slime 81 natürlich auch richtig los mit dem Deutschpunk. Und das war das erste Mal, glaube ich, auch so richtig Deutschpunk, jetzt im Gegensatz zu Süff und Abwärts.
Ja, Abwärts waren ja relativ neusig, kann man schon fast sagen. Ja. So irgendwie so NDW-mäßig.
Ja, das
weiß nicht, ob ich da jetzt irgendwie das eine schlechte Umschreibung gefunden habe, aber ich fand es eher so, ja, sehr minimalistisch auf jeden Fall und ein bisschen neusiger. Slime waren ja.
Das war
klare, also das erste klare, kannte, Album. Direkte Musik.
Ja, ja, noch mit englischen Texten teilweise auf dem ersten Album.
Genau.
Das haben sie zum Glück abgelegt.
Ja, war schon ganz lustig, Artificial und so. Ich fand es jetzt nicht schlecht.
Ja.
Aber ich glaube, das erste Album, was ich von denen gehört habe, dadurch, dass ich ja 81, da war ich erst 5. Ich glaube, das erste Album, was ich wirklich gehört habe, war das Alle gegen Alle, glaube ich, um einiges später.
Ja.
Und dann rückwärts gehört und das erste Album fand ich dann auch eigentlich gar nicht so gut im Gegensatz zu was war's, Alle gegen Alle und Yankees raus. Die fand ich schon, die hatten mehr Hits drauf.
Die meine jüngeren Menschen, mit denen ich so über Musik spreche, für die ist immer der Schweineherbst das Slime-Album. Aber für mich ist es auch Alle gegen Alle und Yankees raus.
Bei Schweineherbst ist halt 90er. Ne? Das ist nachdem die sich irgendwie wieder zusammengetan haben, kam das raus. Das habe ich mir neulich bei Elfenart bestellt. Also neulich, es könnte auch schon wieder 2 Jahre her sein. Das stand ganz lange rum, dann habe ich es aufgelegt. Ich finde es nicht gut. Tut mir leid.
Ich kann damit auch nicht so richtig viel anfangen. Also wenn man halt Yankees raus, Alle gegen Alle, das sind Mega-Alben, nur Kracher, für die, die damit halt aufgewachsen sind, mehr oder weniger. Deswegen, ich glaube, weiß nicht, wie es dir geht, mir macht der Wechsel jetzt auf den neuen Sänger, auf
Tex,
gar nicht so viel aus, weil Diggen hat für mich, der Diggen der letzten 10, 20, 30 Jahre hat nichts mehr mit dem Dicken zu tun aus den 80er Jahren.
Ja, ist richtig.
Das ist schon ein ganz anderer Sänger. Deswegen ist es für mich einfach so, ja, endlich mal frisches Blut, frischer Gesang.
Ja, ja. Also ich habe ja ein Interview mit denen machen dürfen. Das war toll, muss ich sagen. Also echt witzig. Mit Elf und mit Tex, weil die hatten ja während Corona, keiner wusste, wie es weitergeht und wie sie rumkommen. Und die haben ja das Album rausgebracht, das 2 hieß es, glaube ich, ne? Das erste mit Tex. Ja. Und haben eine Kneipentour geplant gehabt, ne? Dann waren sie in der alten Hackerei. Mhm. Und dann schrieb mich das Label an, Herr Fratz, und ob ich das Album reviewen wolle. Da habe ich gesagt, wenn du mir eine Platte schickst, er so, nö, das macht er nicht mehr. Ist okay, also keine Kritik raushören, bitte. Das macht er nicht. Und dann habe ich gesagt, naja, aber wäre dann irgendwie ein Interview drin. Einfach mal pauschal so spontan zurückgefragt. Da habe ich gesagt, ja, frag doch mal bei Slime an. Dann habe ich die angeschrieben und dann ging das so, ja, okay. So habe ich mich auf ein ausverkauftes Konzert gezeckt. Und habe überhaupt das erste Mal, weil mir war Slime in meiner Jugend eben wie Abschluss und Briefschreiben, das war mir zu groß, ich wollte nicht auf so große Konzerte gehen. Habe sie das erste Mal live gesehen. Und das war erstmal geil. Also muss ich echt sagen, so diese Songs zu hören, ich habe echt Gänsehaut gehabt. Ich habe mich richtig gefreut, in der ersten Reihe zu stehen, in der Hackerei, in so einem Mini-Laden eigentlich. Und es war halt einfach voll gewesen bis oben hin. Es war richtig gut. Und danach haben wir danach das Interview gemacht. Und kann nur sagen, also Elf ist auch nach so vielen Jahren echt gesprächig, guter Typ und Text sowieso, der hat mich wirklich überzeugt gehabt. Irgendwie war ein super Gespräch mit den beiden. Und deswegen Text schreibt geile Texte und ich meine, klar, Slime arbeiten jetzt, um es mal aus Sicht eines Musikers so ein bisschen zu sagen, die arbeiten mit dem, was sie haben und sie haben ziemlich viel und sie können das richtig gut und die machen halt Musik für eher 5000 Leute Publikum oder sowas und das ist voll okay und ich finde, die Texte von Text sind halt ja, im Grunde kann man auch sagen, das ist nicht mehr Slime, wie man das halt so kennt, so dieses Politische, sondern er ist halt wesentlich sozialkritischer, viel persönlicher und aus seinem Blickwinkel das erzählt und zu bekommen, ich finde es super. Ja. Ist klasse.
Für mich war tatsächlich, also jetzt nach den frühen Alben war für mich Elf auch immer mehr Slime als Dicken. Elf hat die Musik mehr geprägt, genauso der zweite Gitarrist. Ja, es war für mich immer mehr, also und Elf auch einfach hoch anzurechnen, dass er ja nicht nur Slime, sondern auch bei Heiter bis Wolkig mit für die Musik verantwortlich war.
Oh, okay, das wusste ich nicht.
Also es hieß immer eingespielt, die Songs, also jetzt 10 kleine Nazischweine zum Beispiel, eingespielt mit Slime, aber da war kein Dicken dann dabei, klar. Weil, also ohne jetzt irgendwie, es ist auch gut, wie Dicken sich jetzt weiter, ich nenne es mal vermarktet hier mit seinen YouTube-Formaten und erzählt, was früher war, alles in Ordnung. Ja. Ich finde es ein bisschen schade, dass jetzt halt, das ist jetzt nicht mehr Slime, wenn der nicht mehr dabei ist, weil benannt euch doch um, das ist doch Quatsch.
Das ist Quatsch.
Das ist total Quatsch.
Die Musik ist immer noch Slime.
Ja, eben. Ja.
Also das war sie auch noch mit Dingen, diese komischen Alben, die da mit diesen komischen Covern, ach, ich will gar nicht drüber reden, aber auf jeden Fall, man kann sagen, wenn es eine wegweisende Deutschpunk-Band in den 50 Jahren gab und die so einiges von diesen 50 Jahren mitgenommen haben, dann war es auf jeden Fall mal Slime, auch mit Unterbrechung, aber gute Band, gute deutsche Band. Ich habe was vorbereitet nämlich. Aber das muss ich auch loswerden. Ich glaube, das hatten wir dann auch vermutlich schon in dem Podcast, den wir mal vor Jahren, das erste Mal, wo ich mit dir und Nathalie gesprochen habe und sozusagen noch nicht Teil der Unternehmung war.
noch nicht zum Konzern gehört
hast. Genau. Einverleibt wurde. aufgekauft. eine wunderbare Band aus Tübingen, die mich wirklich krass geprägt hat, also mich persönlich. War KGB.
Ja.
Und
ich glaube, wir haben
und 86 war die erste Platte, die aber, glaube ich, gar nicht in Deutschland wirklich erschien. Die hieß Letzte Bestellung. Und die haben ja immer wieder die Songs auch ein bisschen anders, nicht nur ein bisschen anders aufgenommen vom Recording-Prozess, sondern immer wieder was an dem Song geändert. Also sie haben es auch dann irgendwann so 20 Jahre später auch verschlimmändert. Ja. Aber da kam eben 87 diese rote Platte mit dem Cover davon Peter, also mit dem Inhalt in Comic-Dingsbums von Peter Puck und vorne drauf die vier mit der Knarre in diesem roten Klappcover irgendwie mehrfach übergroßartige Scheibe. Einfach geil, richtig geiler politischer Punkrock, ganz kurze, knackige Songs, eine Minute 15, Minute 30, die auch immer ausreichend waren. Klare Melodien, klar, also und super gespielt. Wahnsinns Schlagzeuger, der hat mich fand ich Bombenscheibe.
Habe ich gesehen, vermutlich, also ich müsste mich jetzt arg täuschen, muss gewesen sein, 90 oder 91 beim Weihnachtspogo oder Christmas-Pogo im LKA. Da waren dabei noch Schließmuskel.
Ja, die sind, glaube ich, auch hier in diesem
Heft drin. Also Schließmuskel Reinhard ja. Wolf und auch als Zwackelmann jetzt Herzensmenschen und ja. super Band. Es waren dabei Dimpelmeins. Schwieriges Thema. Ich finde die frühen Alben immer noch witzig. Ich kann sie mir immer noch anhören, auch wenn natürlich manche Texte schlecht gealtert sind, aber Blau auf dem Bau finde ich immer noch einen geilen Song.
Okay.
Ja,
ich habe
ja,
neulich
ja.
reingehört und habe gedacht, boah, Alter, das habe ich mir mal angehört, wirklich. Durstige Männer, so wie wir.
Ja.
Das war einfach nur schlimm.
Lass mal ja. aber die Seite noch nicht umblättern, da ist noch viel Gutes drauf auf der Seite.
Noch viel Gutes.
Ja. Da muss noch, also KGB waren ja. dann dabei und ich glaube die Rubbermaids. Aber das ist jetzt verschwommen, das müsste man recherchieren. Das war halt immer so kurz vor Weihnachten oder 23. oder 24. haben die da im LKA ja. Longhorn, damals noch Longhorn nur gespielt. Mit KGB war mir immer ein kleines bisschen zu verkopft, sage ich mal. War da natürlich geil, bin ich aber nie so sehr warm mit geworden. Ich war mehr damals mehr Dimpelmeins, Entschuldigung.
Okay, dann lass uns schnell zum nächsten schönen Output kommen. Was hast du denn noch entdeckt da? Ja. Ich habe da nämlich tatsächlich nichts mehr entdeckt.
Misfits? Auch schlecht gealtert die Misfits, aber Walk Among Us ist, finde ich, immer noch ein geiles Album. Discharge, Grüße an Ralf. Sandner aus der vorletzten Folge. Mhm. Toxoplasma.
Discharge habe ich, glaube ich, gehört, ja.
Ja, Discharge.
Toxo war abgefahrener Sound. Abgefahrener Sound.
Und die sind ja so immer noch gehört. Unterwegs. Die spielen immer noch regelmäßig in der Hackerei. Da habe ich sie ja. auch zuletzt gesehen, aber nicht beim letzten Mal, sondern ich glaube beim vorletzten Mal, als sie in der Hackerei waren. In Stuttgart habe ich sie gesehen, weil da halt Chris mit Helmut Kuhl als Vorband gespielt hat. Und natürlich, also Entschuldigung. Die sind dann...
Nein, sag's nicht. Ich wollte gerade sagen, so, sag's nicht, verrat's keinem.
Milo Goes to College. Also,
ja.
82. wird bezeichnet hier in dieser Zeitschrift als Pop-Punk/Hardcore.
Okay, wo der Hardcore dazu hören ist, das möchte ich gerne genauer beschrieben wissen. Ja.
Aber 15 Songs in 22 Minuten.
Ja.
Das ist so, muss das. Großartiges Album, liebe ich immer noch. Also klingt wie alle anderen Alben von der Band, aber deswegen reicht ja das erste. Oh, das sehe ich auch schon wieder schöne Sachen. Oh, das ist eine gute Zeitschrift, das hast du gut ausgewählt. Das sind gut angelegte knapp 10 Euro.
Aber wirklich ganz knapp 10 Euro. Nur.
Ja.
Ja. Also ich steige mal darauf ein, weil das, was mir rückblickend in den 80ern dann hart über den Weg gelaufen ist, halt tatsächlich, wenn es amerikanisch war, halt eben eher nicht diese Bay Area Pop-Punk-Geschichte oder sonst, sondern halt eben der Hardcore der 80er. Ja. Und ich habe Minor Threat total gefeiert, einfach diese rabiaten Texte und die dazu wirklich schnelle Musik irgendwie fand ich mega gut. Habe ich hart geliebt. Und 89, und das fehlt leider in diesem Hefte, 89 haben Sheer Terror auch ihr in meiner Welt wirklich wegweisendes Hatecore-Album. Das mag sein, dass man das nicht mehr unbedingt als Punk bezeichnet, aber trotzdem ist ja Hardcore, so wie Punk aus dem Rock'n'Roll entstanden ist, ist ja Hardcore aus dem Punk entstanden. Und eigentlich ist das, was Paul Bearer da singt auf dem Album, ziemlich punkig und ziemlich direkt. Und ich finde, dieses Just Can't Hate Enough ist ein mega gutes Album. Mit dem sind sie auch noch unterwegs. Also nicht nur damit, aber sie sind unterwegs und
ja.
Aber okay. Sheer Terror ist an dir vorbeigegangen, nehme ich an. So ein bisschen zu prollig wahrscheinlich.
Nicht prollig genug, nicht so prollig wie die Dimpelmeins.
Auf gar keinen Fall.
Doch, habe ich sogar auch gesehen hier in oder Umgebung irgendwo. Die sind ja immer noch
unterwegs. Der ist immer noch knallhart unterwegs. Letztes Jahr waren sie auf Tour im Sommer und haben ein Venue einfach mal abgesagt, weil sie gemerkt haben, sie sind da angekommen. Mhm. Bei einem Laden haben gemerkt, der hat zwei Plakate im Laden aufgehängt und eigentlich sonst nichts gemacht und waren keine Leute zu erwarten. Und haben sie eingepackt und sind gefahren.
Die,
wenn das mal nicht Punk ist.
Die Bonner Surf-Punker von Das frivole Burgfräulein hatten eine Plattenaufnahme gewonnen in irgendwo in Österreich, glaube ich. Sind da hingefahren, haben eine Platte aufgenommen und auf dem Rückweg haben sie irgendwie hier in Stuttgart spielen wollen. Sind da angekommen und haben dann festgestellt, dass das eine Studenten-WG ist. Okay. Ich bin hingegangen, weil ich dachte so, ich mag die eigentlich ganz gerne. Bin hin, saß da schön in der Sonne, die sind auch da am oberen Fenster, saß der Sänger am Bus, an ihrem Feuerwehrbus saß der Schlagzeuger. Und die haben bloß überlegt, wie sie da rauskommen, weil sie wussten oder sie gemerkt haben, das Publikum hier ist nichts für uns. Und da waren schon Leute da, aber die haben dann irgendwie irgendeine Ausrede haben sie erfunden und wir sind weg. Ich weiß nicht mehr genau die Ausrede. Und ich dann, ey, ihr Wichser, und seitdem die beschimpfen mich immer als, oder uns als Stuttgarter Hippies. Und
Stuttgarter Hippies?
Ja.
Gibt es hier Hippies?
Ja, ja. Das, diese Studenten da, das war ihnen irgendwie zu hippiesk.
Zu hippiesk, okay.
Ja, ja. So, wie sind wir abgerutscht?
Wir sind abgerutscht, du wolltest, glaube ich, unbedingt was zu der Toten Hosen Opel Gang erzählen. Ich habe genau gesehen, wie dein Blick dahin gegangen ist.
Und zu Hüsker Dü und zu Ärzte Debil und zu Rich Kids on LSD. Okay. Und die Minutemen ist eigentlich auch nicht so schlecht. Wobei die, ein bisschen zu jazzig, aber kann man schon noch.
Jazzig, okay. keine Ahnung, also ich bin bei Hosen und Ärzten, voll dabei, hab beides angehört. Die Opel Gang hat dieses wundervoll dystopische, was so eine aus dem eben so ein bisschen so einen neuen deutschen Welle geborenen Band haben musste, dieses Endzeitalter. Dieser Sound einfach, der war, weißt du, bei allem Spaß, der auch dann da drin steckte, war das total düster im Gegensatz zu den lebendigen Ärzten. Die
bei der Debil auch nur stellenweise lebendig.
Ja, doch. Jetzt, warte, ich guck mal, was waren da für Songs denn nochmal drauf?
Während andere bierernst gegen scheiß Bullen und den scheiß Staat ätzen, paaren die Ärzte die heile Welt der 50er mit Inzucht, Zoophilie, Kannibalismus und Kindsmord oder ganz banal Herzschmerz. Also, die Debil ist.
Hey, noch nicht so. Da ist der Übersong drauf. Scheißtyp. Der ist doch einfach mega. Und der ist doch total nett. Trittst Hunde in der U-Bahn, trittst Omis im Bus und hast du mal Masern, gibst du Mutti einen Kuss. Klar, El Cativo, ich meine, klar, über Claudia Hand und Schäfer und brauchen wir eigentlich nicht sprechen. Es ist gut, dass das nicht mehr gespielt wird. Was war noch drauf? Mr. Sex Pistols, Mädchen, zu spät.
Ich weiß nicht, wie oft ich die Story erzählt habe.
Das sind doch total lebendige Songs.
Ja, absolut. Aber Opel Gang, wir sind die Jungs von der Opel Gang, ist doch auch lebendig.
Aber viel strenger irgendwie. Dieses ist viel strenger. Die Ärzte haben nicht so.
Das sind ja auch viel mehr Musiker. Die konnten ja viel mehr.
Ja.
Aber beides. Also ich war immer mehr Team
Ärzte.
Team Ärzte als Hosen, aber beides absolut nachvollziehbar. Und noch ganz kurz zu Hüsker Dü. Sowas hätte ich damals natürlich nie gehört.
Okay.
Aber für mich jetzt heute schon entdeckt und höre ich tatsächlich gerne.
Dann erklären wir mal bitte, was das
ist. Es ist kein Punk.
Es ist kein Punk, aber was ist das denn? Was machen die denn da? Ich verstehe es heute.
Indie-Rock.
Ich habe es damals nicht verstanden.
Indie-Rock, Alternative.
Ja.
Mit Punk-Touch, klar, aber ich höre es gerne. Genauso wie Jawbreaker. Das ist so Emo. Ein bisschen auch.
Okay.
Anderes Emo, als du machst.
Ja, nee, ich bin noch nicht reingekommen. Ich habe, glaube ich, auch mal eine Doku gesehen gehabt über amerikanische Mucke. Und die werden ja eigentlich immer durch die Bank, das Hüsker Dü und auch ganz viele Leute geben das an. Und wenn ich dann reinhöre, denke ich, bei welcher Band habe ich so einen Sound oder so eine Art schon mal gehört? Ich glaube, bei keiner. Es gibt nur Hüsker Dü, die das spielen.
Reicht doch.
Weil zum Beispiel Boxhams, das wurde das auch nachgesagt. Boxhams, ja, wurde auch nachgesagt, die haben da so dieses Hüskadü-Ding am Start und ich, ach, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo. Ja. Also vielleicht im Rumgeklampfe oder so, aber.
Ja, die können halt einfach mit ihren Instrumenten umgehen. Das ist okay. Halt zu wenig Punk.
Ja. Aber ich versuche es in 10 Jahren nochmal. Vielleicht. Vielleicht dann. Nee, ich habe tatsächlich überall so ein bisschen reingehört, immer mal wieder. Ich versuche es ja immer wieder. Vielleicht erweitert sich dann auch dadurch die Plattensammlung, denke ich dann manchmal. Und manchmal denke ich auch, ah nee, ist ganz gut, dass ich sie auch immer noch nicht mag. Da muss ich mir jetzt nicht alle Platten kaufen. Das ist gut. Ich habe keinen Platz mehr.
Wir haben die Seite umgeblättert. Wir sind jetzt im Jahr 86 und
ich
bis 89.
Mega-Album direkt.
Ich sehe 1, 2, 3, 4 Mega-Alben.
4 Mega-Alben. Mhm. Okay, ich sehe nur 2. Und das ist einfach, weil meine Zeit, aber ich habe die ja auch erst Anfang der 90er dann gehört, weil das meine Zeit war, irgendwie dieses brachiale einfach nach vorne gespieltes Bambert, Something
Key
to Prove.
Town.
Alter, was für eine geile, ja, Scheibe. Ich hatte auf der Kassette, das weiß ich immer auch noch, auf der Kassette, auf der einen Seite war die drauf, auf der anderen Seite war die MDC, More Dead Cops.
Ja, also wir haben es von Sperm Birds, ja, und wie heißt sie, Something to Prove. Auch bei Andy Mannhardt und Sascha Hutzler, meine zwei Kumpels, mit denen ich so Musik gehört habe, da lief die auch hoch und runter. Einfach so ein wahnsinnig gutes Album. Und
ja. Ich war total vorsichtig. Ein Kumpel meinte so, hey, oder das andere ist voll geiler Skatepunk. Und ich so, oh Gott.
Skatepunk.
Und dann habe ich die auch eingelegt und sagte, nee, das ist kein Skatepunk, das ist total geil. Das ist einfach total wild, total,
ja,
total krasser Shit.
Ja, ja, ja.
Wahnsinn.
Und immer noch, also das ist ein richtig gut gealtertes Album, das höre ich heute immer noch. Also fairerweise, mein Lieblingssong ist natürlich das Cover mit Poke the Lights Out. Ist es nicht da drauf? Nein. Komme ich jetzt gerade durcheinander? Jetzt komme ich gerade durcheinander.
Nein, bist du nicht drauf.
Hä?
Ich bin jetzt leider schon bei einem anderen Album.
Egal. Und auch gecovert von ein Song von Tankard dann, meine ich, wäre dann. Also ich bin natürlich nicht vorbereitet, aber Poke the Lights Out ist doch von Sperm Birds gecovert.
Nee, nicht auf dieser Platte.
Ach, dann ist es die. Dann ist es die Neupressung mit der EP mit drauf. Weißt du?
No.
Ich guck gleich.
Guck's gleich mal.
Ja.
Ja, ich kann ja das überbrücken ein bisschen. Du kannst gucken und ich überbrücke, weil ich habe nämlich zu den Spambirds kann ich nämlich auch erzählen, dass ich die, was war das, kurz nach der Corona-Zeit, haben die nämlich auch in der Hackerei gespielt. Und Ding war ausverkauft, schön 200 Leute, schön eng. Und das Erste, was ich verloren habe, war mein Bier im Pogo-Mob, weil ich diesmal nicht irgendwo an der Seite stand oder sonst irgendwas, sondern so in der Mitte. Und zack, war mein Bier weg, weil sie halt direkt losgelegt haben mit den alten Hits. Es war schon geil, weil es ging schon, ja, genauso nach vorne wie früher. War auch das erste Mal, dass ich die Band gesehen habe überhaupt, weil das damals, waren immer Weltreisen, irgendwie dorthin zu kommen mit irgendjemandem. Meistens war so, ihr fahrt auf das Konzert, kann ich mit? Der Wagen ist schon voll. Oder ich hatte die 5-mal Benzingeldbeteiligung einfach nicht. So, das war...
Pipi-Jingle wird nicht eingespielt. Über was hast du gesprochen? Über Spambirds.
Ja, ja, über die Spambirds. Über meine Erfahrung auf einem Hackerei-Konzert habe ich gesprochen.
Ah, sehr schön.
Ja, weil die habe ich nämlich auch kurz nach Corona in der ausverkauften Hackerei gesehen. Aber wie auch
ich
immer.
Ich habe sie im LKA irgendwann mal auch gesehen. aber das ist auch noch nicht so ewig lang her. Ah, ich habe es ja davor auch irgendwann schon mal gesehen.
Aber es war auf jeden Fall mehr Hardcore, genauso wie das andere Album, auf das ich schiele, ist die No Means No.
Oh, dann müssen wir auf der Seite über noch mehr Platten spielen.
Ja, die Wrong, ich weiß nicht, es war halt einfach, ich habe bei diesem Album das erste Mal nach langer Zeit, ich weiß gar nicht, wann ich es gehört habe, das erste Mal wahrscheinlich, ich glaube erst Ende der 90er oder so, weil irgendein Kumpel stand neben mir, wir waren auf dem Flohmarkt, er meinte, ey, das Album, hast du das? Nö. Er, nimm das mit, das ist super. Und dann habe ich das mitgenommen. Ja, damals konnte man noch auf Flohmärkten richtig gut Punk-Platten kaufen. Da habe ich auch E80, meine erste E80 auf dem Flohmarkt gekauft. Auf jeden Fall, also fantastisch. Schnell, dieser Bass, dieses brutal geiles Album. Mega. Fetzt wie Sau.
Ich sehe auf dieser Doppelseite noch.
Ja.
Die goldenen Zitronen mit Porsche Genscher, Hallo HSV.
Ja, da habe ich kurz mal reingeguckt. Das ist, ich weiß, ein Kumpel von mir hat die ganze Zeit gehört. Ich habe da immer weggehört, aber da ist am Schluss das Lied drauf, worauf sich ja wahnsinnig viele deutsche Punkbands immer noch berufen, auch heute.
Für immer Punk?
Für immer Punk, ja.
Ja,
und das
aber,
gerne covern, nachspielen.
Nee. Wichtiger finde ich immer noch den Titelsong Porsche Genscher, Hallo HSV,
ja.
Mit der, wie ich finde, schönsten Textzeile überhaupt. Sie hieß Mercedes, doch sie sah viel besser aus. Mehr Poesie geht doch nicht. Ich finde das so.
Kann aber nur ein Stuttgarter gut finden, oder? Mal ehrlich.
Ich finde das so großartig. Das ist so.
Porsche und Mercedes in einem Satz, dann müsstet ihr euch eigentlich die Haare zu Berge stehen.
Es ist zum Niederknien der Satz. Ich mag den unheimlich. Ich auch gut gealtert. Ich kann es immer noch gut anhören.
Ja, da gebe ich dir nicht unrecht, aber es. Immer noch nicht meine Musik, nee. Auch nicht ganz.
Ja.
War mir zu, wie soll ich sagen, zu studentisch lustig, fand ich das.
Ja.
War mir nicht einfach genug, um es mal dumm zu sagen.
Ja. Das hat ja dann auch die Entwicklung von den Goldenen Zitronen ganz klar gezeigt, dass sie halt einfach zu gebildet sind für uns.
Die wollten ja auch nicht die Lehrstelle auffüllen, die die Ärzte hinterlassen hatten. Irgendwie ja, Warner Brothers oder was auch immer, Warner war ja auf der Suche oder CBS nach Nachfolgern für die Ärzte, haben die gefragt und die meinen, nö, machen wir nicht.
Weser-Label ist besser.
Ja, und es haben dann die abstürzenden Brieftauben immer noch für sie.
Weser-Label ist besser oder We Bite mit Schließmuskel seht, welch ein Mensch. Weil ja gerade eben schon erwähnt. Eben,
auf dem Weihnachtskonzert war.
Ja, genau. Ja. Und auch da die Texte fand ich nicht einfach genug eigentlich für Deutschpunk. Das war sehr, nennen wir es mal studentisch, die Texte, weil sehr, sehr schlau. Sehr, sehr schlau. Aber trotzdem sehr funpunkig und immer noch ganz große Liebe für Schließmuskel. Höre ich auch immer noch sehr gerne. Im Zweifelsfall tatsächlich das Live-Album auch da, weil es halt eine schöne Zusammenfassung ist von dem Frühwerk von Schließmuskel. Und wie gesagt, da Zwackelmann immer noch unterwegs und auch von Schließmuskel spielt immer wieder mal Konzerte.
Okay. Ja, ich kenne nur das Cover. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich habe irgendwann reingehört, war nicht meins.
Oh Gott.
Ja, ich glaube, ich habe es auch nicht.
Könntest du bitte, du weißt, wo die Tür ist. Und aber, weil wir jetzt gerade noch so in den Jahren sind, das war jetzt 89, 88 natürlich, darf man nicht vergessen, Bad Religion, Suffer. Allein deswegen, weil die ja in Leonberg gespielt haben, in der Beat-Baracke und die, also in die Beat-Baracke gingen, ich schätze mal irgendwie 100 Leute rein in die alte Beat-Baracke. Und es waren halt irgendwie 500 drin und davor. Und die Polizei hat es versucht aufzulösen und hat es halt nicht geschafft. Okay. Und es gibt von Kalle Stille, entweder Kalle Stille oder vom Bomber, von Cluster Bomb Unit, vom Oliver Barth, gibt es Videoaufnahmen davon, von diesem Konzert in der Beat-Baracke in Leonberg. Ich war leider nicht da.
Okay.
Aber
ich habe tatsächlich zu meinem Vergnügen auch, ich habe Bad Religion einmal gesehen, das ist überhaupt nicht meine Mucke, gar nicht. Mir ist das ist mir viel zu eintönig. Ist, jeder Song hört sich gleich an.
Ja.
Also in meinen Ohren. Aber man möge mich Lügen strafen. Nein, ihr dürft mich Lügen strafen. Aber es war lustig tatsächlich. Ich habe eine Doku mal gedreht für den SWR, als die dieses Rock am Ring Festival wieder übernommen haben oder überhaupt übernommen haben vom WDR, weil eben bla 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 Sendegebiet Rheinland-Pfalz und Pfalz Rheinland bla ging das hin und her und dann sollten wir dahin und durften dahin und ich hatte so einen AAA-Ausweis und durfte mit meiner Kamerafrau und dem Tonassistenten überall hin und blöde Fragen stellen und eben wir waren auch dann Backstage kurz bevor Bad Religion auf die Bühne gegangen sind und die haben auch das war das 2008 glaube ich oder sowas und dann auch nach all den Jahren auf keinen Fall den Spaß und die Nähe zu egal wem, ja. Ich meine, wir sind da einfach aufgetaucht, ne, und haben die Kamera draufgehalten und haben die angefangen, Blödsinn mit uns zu machen. Ja. Der Sänger hat dann unsere, wie heißt er noch?
Frag doch nicht, Brad? Oder so.
Nee, Greg Griffin hat unsere Kamerafrau
damals. Brad Gurewitz ist der Gitarrist, ja.
Ja, hat die ein bisschen verarscht.
Ja.
Was ja sehr lustig war. Ist tatsächlich auch in der Doku gelandet. Ich glaube nur, die wird nicht mehr gesendet. Ist im Giftschrank gelandet. Schwein. Das gute Stück, ja.
SWR muss sterben, damit wir leben können oder so ähnlich. So, was? 90er.
Ah, das ist jetzt aber du gesagt, gell? Ja, 90er.
Auf gar keinen
90er
Fall.
Geht für mich los. 1990
ist für mich 90er gehen nicht ja, 1990 los, ja Wahnsinn!
Weil dort das Album rausgekommen ist von der Band, die auch tatsächlich, glaube ich, 4 oder 5 Mal im Bahnmann gespielt haben, und zwar den Boxhamsters. 1990 ist der göttliche Imperator rausgekommen und das verstehe ich nicht, warum diese Platte nicht in diesem Heft ist oder eine von denen, weil die Boxhamsters in meiner Welt, in meiner Wahrnehmung Welt wirklich vollumfänglich wegweisende Musik gemacht haben, mit den Texten, mit der Art und Weise, wie sie gespielt haben. Die waren im Grunde auf jedem Konzert, auf dem irgendwie E80 oder irgendeine Brachhut-Band wie Angeschissen Dackelblut oder sonst was stand, irgendwie waren die da mit dabei. Ja. Es war immer dieses Dreigestirn, so Mitte der 90er dann spätestens. Und ein bisschen MTV haben sie auch noch mitgenommen, glaube ich. Also war schon einfach großartige Texas Mega-Album. Das liebe ich immer noch, das höre ich immer noch gerne, obwohl sie leider wahnsinnig gerne an der Lautstärke rumgedreht haben und alles aufgedreht haben bis zum geht nicht mehr. Es hört sich nicht immer schön an, um es mal so zu sagen.
Wer mehr darüber wissen möchte, was Felix über dieses Album von den Boxhamsters denkt, in der ersten Aufnahme mit ihm, in dem ersten Podcast, da hat er sehr viel mehr dazu erzählt.
Habe ich noch mehr dazu erzählt?
Da kann ich mich dran erinnern.
Dann haben wir schon einen Grund, jemanden noch dazu zu bringen, vielleicht noch in die erste Folge reinzuhören.
Ja, absolut. Ja. Also jetzt, wo du es sagst, kann ich mich auf jeden Fall dran erinnern. Ja. Und 90 haben wir natürlich noch ER80 mit 202. Ja,
also hier in dem Magazin steht diese Platte deswegen, weil die 202, die heißt auch so, weil sie 200 ist die LP und 2 ist die Single. Da war eine 7-Inch mit dabei. Mhm. Und auf der quasi auf der LP sind eher etwas längere Songs und etwas getragenere Sachen. Und die Single sind, glaube ich, 6 oder 8 Songs sogar, irgendwie, die alle nur eine Minute lang sind, die ganz, ganz schnell und so eher hardcoreig gespielt sind und sowas. Und deswegen ist es da drin eigentlich nicht unberechtigt, sage ich mal, weil es halt die Vielfältigkeit dieser Band widerspiegelt, obwohl die ja schon 1980, glaube ich, oder 81, was waren das? Nee, ich glaube, wahrscheinlich war es erst 82, dieses erste Album Vorsicht Schreie rausgebracht haben, was damals schon wirklich außergewöhnlich war, dieser Punkrock mit der tiefen Stimme und so, aber eben deswegen erst jetzt taucht es hier in den 90ern auf, das 202.
Die 90er Treffen der Generation nennt auch diese Zeitschrift die 90er. Da wird noch The Exploited erwähnt, Leatherface, Sublime, da müssen wir jetzt nicht so richtig viel drüber sprechen. Propagandi, How to Clean Everything, da habe ich auch einige Freunde, die das Album sicherlich sehr feiern.
Ja, oder Lagwagon. Ne? Das ist
Lagwagon
da oben hier. Das ist Offspring, ja eigentlich die Zeit, wo
NorthX,
die etwas Jüngeren total drauf aufgesprungen
sind. Green Day war für mich tatsächlich, also das Dookie war für mich ein wichtiges Album, weil Grunge hatte Punk in meiner Wahrnehmung etwas getötet. Als Nirvana, hier Soundgarden und so weiter, haben im Musik TV, MTV, Viva, irgendwie alles weggebügelt. Es war nur Grunge zu sehen und dann kam aber die Dookie. Und dann war auf einmal auch in meiner dörflichen Wahrnehmung Punk, Punkrock, ne, das ist ja kein Punk, das ist ja Punkrock maximal, wieder
salonfähig da, wurde.
Salonfähig, ja.
Ich sag mal so, diese ganzen Bands, die da stehen, die haben ja irgendwie so ein bisschen, also sind erstmal alles amerikanische Bands und die haben ja wohl eben so ein bisschen das geschafft, den Schmutz aus dem Punkrock, der da in den 80ern ordentlich drin war, den Dreck von der Straße eigentlich rausgefegt und haben das Ganze vor allem halt Fat Mike von NoFX, ich meine, er hat viel getan, hat ja viele von diesen Bands auch selbst rausgebracht und so weiter und hat das im Grunde kommerzialisiert. Das ist eher das, was mich total angekotzt hat in den 90ern. Diese ganzen Bands, die einfach millionenfach Platten verkauft haben und CDs sozusagen dann, ne? Und auch bei MTV war rauf und runter gelaufen sind. Das fand ich eigentlich ziemlich schlimm. Deswegen ist für mich das Album auf dieser Doppelseite selbstverständlich
Hammerhead.
Yes. Und zu dem Zeitpunkt, wo ihr das hört, habe ich Hammerhead am Samstag in der Hackerei gesehen.
Beim Ochsfest?
Beim Ochsfest und habe sie oder werde sie tatsächlich, also ich jetzt, es fällt mir jetzt schwer, irgendwie diese deutsch-grammatikalische Futur 2 richtig zu machen. Also ich werde nach, lass mich lügen, aber ich glaube 31 Jahren Hammerhead das erste Mal wiedersehen. Ich habe sie das letzte Mal gesehen in Baden-Baden in der Jube, 1995 glaube ich war es, oder 96. I'm not sure. Eben mit diesem Album Stay Where the Pepper Grows. Und das lief bei uns hart rauf und runter, weil diese einfach diese Angepisstheit, diese endlosen Parts, diese tausend geilen Samples aus Blue Velvet und irgendwelchen geilen Filmen, die wir angeguckt haben, ist einfach nur geil. Dieses brutalst anstößige von den Gladbeck-Gangstern, dieses Cover. Es war einfach alles durch und durch total geil. Ja. Es war große Liebe, auf jeden Fall.
Ja, natürlich auch X-Mist als Label, dann das Cover von dem Album, also
ja. Aber genug, also man kann sich eine Doku angucken dazu, die ist, glaube ich, kann man immer noch gucken, deswegen, wir müssen gar nicht da so ausgiebig drüber sprechen, da kann sich jeder ja noch selber was dazu ziehen.
Genau, lasst euch nicht alles vorkauen, arbeitet selbst, genau. Kinder.
Jetzt habt ihr ein paar Empfehlungen. Oh, das ist nicht schlecht. So, jetzt folgende Frage. Würdest du sagen, du hast Rancid gehört and Out Comes the Wolf oder Rocket from the Crypt Scream Dracula Scream?
Oder Social Distortion, White Light, White Heat, White Trash.
Welches war's?
Rancid. Alle drei großartige Alben, alle drei mag ich immer noch. Ja. Rancid heutzutage vielleicht eher am problematischsten, zumindest jetzt der Lars Frederiksen, der Hohlkopf.
Ja.
Ja,
kann man so sagen.
Ja. Ja. Rocket from the Crypt.
Was waren das denn für Jahre? 95? Alles, ja, 95 Social Distortion, die White Light, White Heat, White Trash, über die reden wir. Wie steht hier drin? Das ist 96.
95, genau. 96, ja. Also die Outcome the Wolves. Ich kann die Lieder auswendig immer noch. Ich kann die Platte heute immer noch hoch und runter hören und ich finde sie immer noch mega geil. Social Distortion immer noch großartig. Die Rocket from the Crypt, das ist primär der eine Song, der dann auch auf MTV lief. Ich komme jetzt nicht drauf. On the Roof, ähnlich?
Ja, das war aber die nächste Platte.
Ne?
Rope, on the Rope.
On the Rope, on the Rope, on the Rope. Ja, ja, ja.
Ja, ich habe die im alten Substage in Karlsruhe gesehen.
Oh, das alte Substage.
Das alte Substage Laden. Und war sehr amüsiert. Fand ich total geil. Das Konzert haben mir die Platte geholt, aber ich schaffe Rocket from the Crypt, aber hab nicht mehr, ich schaffe nicht mehr als eine Seite. Es wiederholt sich zu sehr. Ja. Und Rancid habe ich tatsächlich nur die Time Bomb Single. Die mag ich aber immer noch gerne so. Den Rest vom Album fand ich auch zu wiederholend sozusagen. Es war nicht ganz, es war mir alles eigentlich zu amerikanisch sozusagen. Ja. Irgendwie gute Alben, aber.
Ja, ich merke da immer so, dass ich so dieses, tatsächlich das Wiederholende, das Eingängige, dass ich höre ein Lied und weiß, okay, das ist die und die Band.
Ja.
Das mag ich schon sehr gerne. Ich kann auch anders, aber so jetzt zum Anhören, ich weiß, wie ich mich mal, muss so in der Zeit, als sie rausgekommen ist, als das Album rausgekommen ist, habe ich mich mit einer irgendwie getroffen auf halbem Weg zwischen Stuttgart und Frankfurt irgendwo. Das muss dann irgendwo in der Pfalz gewesen sein. Und dann haben wir eine Nacht im Auto knutschen verbracht und haben das Album auf Schleife gehabt und die quasi nur zu End Out kamen zu Wolves. Das ist lange her. Und Iris hat gerade die Noise Cancelling Kopfhörer auf und kriegt das nicht mit. War aber lange vor ihrer Zeit.
Ja.
Aber Social Distortion, jetzt gerade wieder ein neues Album rausgebracht. Ich habe noch nicht reingehört. Es wird so klingen, wie Social Distortion klingt.
Ist anzunehmen, ja.
Aber ich mag es halt einfach.
Gut.
Das ist.
Das ist jedem selbst
ja, überlassen. Aber das ist, das mag also, oder nicht, ja. Social Distortion ist so richtig amerikanisch.
Ja, das ist.
Also.
Total.
Wenn jemand dann aber, ich habe so das Gefühl, man guckt ja immer nicht rein, aber jetzt mit dem neuen Album, was ich so bisher gelesen habe, zumindest auf der richtigen Seite Amerikas, ist ja aktuell auch nicht unwichtig, wie jetzt zum Beispiel bei, wie heißen sie, die Ska-Punker aus Boston.
Mal die Bostons. Ich wollte gerade, darauf würde ich kommen, weil Rancid sind ja nicht, die sind ja nicht sozusagen, wie sagen wir, wie Kai aus der Kiste gekommen so, sondern im Grunde glaube ich halt, dass die Mighty Bostons Anfang der 90er mit ihren Wahnsinnsalben Devil's Night Out, wie ist das andere noch, More Noise and Other Disturbances und so der. Ja, die haben einfach einen Grundstein gelegt für Ska und Punk in Kombination. Und ich finde halt.
Darkcore vielleicht sogar.
Genau, so hat man es ja dann auch genannt. Ja. Aber eben, da finde ich das Interessante, was mir ein bisschen fehlt, jetzt an diesen Alben, über diese drei, über die wir hier sprechen, dass eigentlich das Wegweisende daran fehlt, weißt du? Also ich finde eher, dass es mehr Bands gab, die von Mighty Bostons beeinflusst sind, wo man wirklich merkt, also jetzt als deutsches Vergleichsbeispiel wäre jetzt Rantanplan, die heute auch noch spielen, sind da ähnlicher als Rancid. Rancid ist dann doch eher im Ska verhaftet gewesen, in meiner Hörwelt jedenfalls, als
die haben
dieses
natürlich
punkige, hardcoreige drin zu haben, dieses
Ich weiß, was du meinst, die sind halt dieses Street-punkige, wenn man es so nennen will, dieses schon mit Ska-Einflüssen, aber dann halt auch einfach bloß einfach gestrickte Lieder, die aber eingängig sind. Und das dann, die Rancid würde ich jetzt dann so vielleicht noch in Richtung Arrested Denial oder sowas, die ich eigentlich auch sehr gerne mag.
Das ja, das neue Leute. Album habe ich gehört. Ich kann mich erinnern, es ist mir halbwegs positiv in Erinnerung geblieben, um es mal so zu umschiffen.
Ja.
Ich habe es gerade nicht im Ohr. Aber ich glaube, der Sound ist sehr, sehr gut geworden, wenn ich mich nicht alles täuscht von dem neuen Album.
Ja, auch das Vorgängeralbum fand ich auch schon, und das sind halt auch dann, wenn ich dann so die Querverbindung halt mitkriege, im Video sehe ich eine Türsteherin, die da mit dance, die ich halt auf St. Pauli selber schon kennengelernt habe, weil ich da Connections habe und dann schreibe ich halt meine Bekannte an auf Pauli und ich sag mal, ist das die und die? Ja, genau. Und ich, okay. Und dann weiß ich halt auch immer, zurückzukommen, das hatte ich ja vorhin schon mal erwähnt, es ist heutzutage so noch viel wichtiger zu wissen, auf welcher Seite die Leute stehen. Also ja, auch selbst wenn sie jetzt singen, Nationalisten aller Länder, fickt euch ins Knie jetzt hier, Arrested Denial. weiß man ja trotzdem nicht sicher, ob sie nicht auf eine andere Art und Weise schwierig sind, um es jetzt mal so zu sagen, sind sie nicht.
Ja.
Deswegen die persönliche Bestätigung zu holen, ja, okay, da passt alles, finde ich wichtig, weil nur einfach gute Musik zu hören, für mich gute Musik, kann ich Rancid hören und mir denken, ja gut, Lars Fredriksen ist halt ein Arschloch, aber ignoriere ich jetzt. Und deswegen ist mir das Package einfach wichtiger, dass es gute Musik ist, die mir persönlich gefällt.
Okay,
und
okay,
dann, so, ich habe falsch ausgeholt. Ja, 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 ja. Ja. Sondern, dass es auch noch korrekte Leute sind und
ja. Ja, schon. Also ich finde es auch krass irgendwie, vor allem wenn man halt Musik dann vermutlich auch so lange hört, dann teilweise so wie wir, dass dann, da passiert irgendwas in der Band, da fällt halt einer raus,
ja.
Egal was er macht. Ich meine, dieses Schicksal hat auch die Boxhamsters ereilt. Dann muss man offen drüber sprechen,
ja.
und das benennen. Ich finde das total wichtig, als da halt Jahrzehnte in Anführungsstrichen, auch wenn es nur ein paar Jahre sind, oder Jahrzehnte da hinterher zu hängen und dann zu sagen, nee, das ist die Band, kannst du nicht mehr hören oder sonst irgendwas. Selbst wenn sie das halt aus finanziellen Gründen machen, dass der Rest der Band halt weitermacht und die sich halt ein neues Bandmitglied suchen, dann so rigoros kann man da nicht einfach mit den Leuten umgehen. Das finde ich dann schon, muss man in Kontext setzen und sich da ein bisschen einlesen und zuhören und so weiter. Und wenn sich dann auch eine Band entschuldigt hat, dann muss es auch okay sein.
Ja, ja.
Klar, wenn die jetzt mit demselben Menschen weitermachen.
Ja.
Dann sind sie selbst schuld, wenn da keiner mehr zuhört, das ist klar.
Genau, aber wenn jetzt die neue deutsche Härteband mit ihrem Sänger immer noch weiter über Menschen, die brennen, singen und draußen vor der Laterne, und ich möchte mich jetzt nicht schon wieder über dieses Thema.
Gut, kommen wir zu was Schönem. Mir ist noch was aus dem 96, habe ich mir nämlich notiert, was ich nämlich auch wegweisend fand und glaube ich keinen Eingang in dieses Heft gefunden hat, das ist nämlich schlichtweg Dackelblut. Also man könnte natürlich auch sagen, in 80ern war es schon angeschissen, die einfach, das ist halt ein Sound und eine Art und Weise, Lyrics zu schreiben und Songs zu schreiben, die in meiner Welt jedenfalls einige Bands beeinflusst haben, deutschsprachige Punkbands beeinflusst haben. Ganz klar ist dieser eben Sound von dem Gitarristen Andy, glaube ich, heißt er, der hauptsächlich so bei Dackelblut einfach großartig, ganz toll. Und eben, um das auch nochmal aufzunehmen, das ging mir schon mit Mighty Mighty Boston so, je länger ich in dem Heft geblättert habe, desto mehr habe ich eigentlich überlegt, gibt es denn noch mehr Bands? Also wenn da jetzt Rancid drinsteht, gibt es noch mehr Bands, die irgendwie, wo man merkt, okay, da ist was draus entstanden, weißt du, wo man heute noch sagt, okay, das aber gibt es nicht.
Ja,
da waren es eher eben die Mighty Mighty Boston oder halt eben so Rachut-Bands, auch diese leicht kryptischen Texte manchmal, und manchmal waren sie auch sehr eindeutig und halt aber sehr lyrisch ausgedrückt und sowas. Das hat ja im deutschen Punkrock Einzug gehalten.
Ja.
Das wurde im Sturm, wurde das in verschiedenen Bands, zu denen kommen wir später noch, kündige ich schon mal an.
Auf.
Aber eben hier über dieses Album, glaube ich, dürfen wir sprechen.
Über dieses?
Ja, über dieses.
Ich wollte jetzt kurz die Plattenläden für Punkfans ansprechen, weil da nämlich unser geliebter Cheap Trash Records erwähnt wird, der seit 2011 in der Forststraße in Stuttgart Platten verkauft. Wir haben uns als, ich erinnere mich, das ging in der Gruppe dann rum, Betreiber Andreas Knoll lockt außerdem mit einem umfangreichen Angebot an Secondhand-Tonträgern. Das ist ein bisschen übertrieben, aber ansonsten natürlich schön, dass er hier in dieser Zeitschrift erwähnt wird. Und
ja, mega gut, das habe ich mir noch gar nicht angeguckt, muss ich ehrlich gestehen. Ja. Plattenläden.
Mhm. Ja, und Felix möchte noch über Refuse sprechen.
Ja, The Shape of Punk to Come.
Mhm.
War das nicht, ging es dir nicht auch so? Das soll jetzt keine Suggestivfrage werden. Ging es dir nicht auch so? Du hast das Album aufgelegt und hast gedacht, what the fucking hell?
Ich habe das Video gesehen auf MTV.
Das New Noise.
Ja. Und so, was zum Henker ist das? Ja. Was machen die da in ihren Anzügen? Und dann so ein Geballer
genau.
auf MTV.
Genau.
So,
In Kombi mit ein bisschen Elektronik noch dazwischen.
Ja, ja, ja. Ich meine, mit irgendjemand habe ich über ein anderes Refused-Album gesprochen in den letzten Podcasts. Ich würde die Erinnerung verwischen. Aber das war natürlich schon so, what? Was passiert hier gerade?
Witzigerweise finde ich aber genau das als eben auch nicht wegweisend. Ich weiß nicht, also so in der Art habe ich das nicht gehört. Ja, es gibt Screamo und ja, es gibt auch so New-Metal-Geschichten, aber dieses New-Metal-Zeug ist, glaube ich, eher aus was anderem entstanden, nicht aus Refused.
Ja. Ja, das gab es also gefühlt, ohne jetzt, es müsste jetzt jemand bitte die Fakten checken, gefühlt müsste dann aber Limp Bizkit und Kram zeitgleich hier mit der Refuse gewesen sein.
Aber es ist auch, also Limp Bizkit ist ja auch kein Punk.
Nee, aber weil du ja New Metal.
Ja, ich habe mich halt das gefragt bei dem Album, aber vielleicht kann uns da der ein oder andere ZuhörerIn auch weiterhelfen, mir weiterhelfen. Und Hörbeispiele bringen. Ich kann mich erinnern, zu derselben Zeit ungefähr oder ein bisschen vorher habe ich halt etwas vorher, glaube ich, waren es so 94 oder so, Snapcase schon gehört, die ja eigentlich auch so einen knalligen, fetten Sound gemacht haben, so abgehackt und sowas, aber die waren irgendwie ein bisschen metallischer sozusagen als Refuse, die schon das etwas offener und punkiger eigentlich das Ganze angegangen sind. Fand ich schon bemerkenswertes Album, heute noch höre ich wirklich gerne.
Ja.
Ja, mein Favorite ist der, ist dieser, wie heißt er, Deadly Rhythm, so Bombending. Ja, dann kommen wir jetzt nach dem Heft zu urteilen in die 2000er.
Was übrigens witzigerweise immer noch als die 90er Jahre überschrieben wird.
Huch!
Da hat jemand im Lektorat nicht, da sind es die Nuller Jahre, blättert mal einmal um, sind es die 90er Jahre
Seite
66, die 90er Jahre.
Ja, Seite 66, 68, na Freunde.
Da hat das Lektorat aber nicht gut gearbeitet. Zumindest mal auf der ersten Seite jetzt nicht so richtig viel Punk mit Billy Talent und The Distillers, beides finde ich gute,
das ist volle Granate, Punkrock auf jeden Fall.
Ja, Punkrock, aber hier wird es als Punk, also hier wird mal wieder das, also ich muss kurz ausholen.
Bitte.
Mit dem Sebastian Stengel habe ich einen Podcast aufgenommen, der noch immer in der Nachbearbeitung ist, weil wir da ein bisschen Soundprobleme hatten. Und da tauchte für mich das erste Mal der Begriff Dance Punk auf. Den ich vorher tatsächlich noch nicht gehört hatte. Und hier bei Death from Above 1979, das wird hier auch in dieser Zeitschrift als Dance Punk bezeichnet.
Ich habe noch nie von der Band gehört.
Ich auch nicht. Und ich habe bis vor 2 Wochen auch noch nie was von Dance Punk gehört. Aber ich finde Dance Punk einfach einen sehr geilen Genrebegriff. Und der beschreibt mich schon auch so ein bisschen, dass ich das um den Rantanplan-Song zu zitieren, wenn die Revolution nicht tanzbar ist, dann bin ich nicht dabei oder so. Mhm. Ich mag das schon, wenn man auch dazu tanzen könnte. Bei Rantanplan mache ich
das. Ich fand immer das Tolle, dass man bei Punkrock, also bei Punk auf Konzerten einfach tanzen kann, wie man will. Du musst es ja nicht tanzen nennen, aber vielleicht auch einfach, sag mal, Bewegungslegasthenie oder sowas. Ich war da nie so ganz der Typ für. Also ich bin so ab und zu mal in Pogo-Pit, aber jetzt so sonst.
Dafür bin ich zu alt. Für Pogo-Pit.
Nicht eigentlich.
Und
bin auch eher der, ich mag lieber zugucken und wirklich zuhören. Also auch auf dem Konzert möchte ich das erleben und nicht vergeuden damit, dass ich mich mit anderen Leuten irgendwie in der Gegend rumschubse.
Und bei den Distillers, da waren es ja irgendwie so auch die ein, zwei Songs, die in den Videos rausgeballert wurden, hier mit City of Angels und nochmal eins. Und der Rest vom Album fand ich tatsächlich immer so ein bisschen arg langweilig.
Ich sag mal so, für mich war es einfach diese Brody Daly mit dieser fucking Ausstrahlung, dieser fantastischen Stimme, die wirklich weit mehr hergemacht hat als bei also einigen anderen Punkbands, über die wir jetzt im Vorfeld schon gesprochen haben, um es mal so zu sagen. Das war schon das einfach Maximum Punkrock, was die und Frau da mit Gitarre in der Hand auf die Bühne gelegt hat, war schon
absolut
geil.
Ja. Und mit wem war sie liiert?
Mit Josh Om.
Und mit wem noch?
Mit dem von
Rancid.
Von Rancid, genau.
Ja, Tim Armstrong.
Mit dem war sie zuerst verheiratet, glaube ich. Dann gab es irgendwie
Tim, böses Blut. Wie hieß er denn? Keine Ahnung. Tim.
Doch, ich glaube Tim Armstrong.
Ja?
Naja, okay. Aber
ja, mein, ich, ihr wisst wenig, mein. So drin. Also taucht ja auch im Video von, in irgendeinem Video ist es zu sehen von Rancid. Ich weiß, wie das Lied geht, aber ich weiß nicht, wie es heißt. Naja, ihr könnt es selber googeln.
Ihr könnt ja mal reinhören. Schreibt das in die Kommentare.
Ja. Schickt uns böse Nachrichten.
Genau. Ihr könnt hier nur nicht wissen, wie und was. Nun gut. Also in den 2000ern muss ich jetzt schon gestehen, alles, was da so kommt, irgendwie, ich habe da sehr viele andere Sachen gehört.
Ja.
Und ich habe mir da nicht alles jetzt durchgelesen, irgendwie, worauf sich jetzt die Schreiber dort beziehen, warum die einzelnen Alben dort drin landen
mussten. Ja. Ja, also jetzt The Gaslight Anthem mit, wie heißt der Sänger nochmal? Brian Fallon, der alte Kreationist. Boah, das ist halt so für mich. Ja, ich könnte es mir schon gut anhören, wenn ich es wollte. Aber dann denke ich mir so, naja, also so oberchristlich muss ich, nee, dann höre ich mir lieber Rancid an. Against Me natürlich auch. Da ist es, finde ich, eher ein wichtiges Thema hier mit Transgender. Mhm. Natürlich auch gute Musik, kann man gut anhören. Aber sonst auf der Doppelseite wenig, was ich jetzt auch irgendwie.
Ja, weil ich, also für Anfang 2000er, und das ist, ich weiß, es ist kein Album, wahrscheinlich haben sie sich sehr darauf bezogen, was sind wirklich Alben, die rausgekommen sind. Und ich habe Anfang der 2000er bekam ich eine Single in die Hand, die hieß Eu Spießer, gib mal Feuer, damit ich dich anzünden kann. Und da dachte ich, boah, ist das jetzt irgendwie auch so ein Hammerhead-Ding? Nee, war es nicht. Es war Euro, die spielen heute auch immer noch. Die haben sich schon sehr verändert. Mhm. Aber diese Single einfach heute noch einfach übergeil. Einfach dieses krachige drauf losspielen und Düsseldorfs bessere Punkband, sozusagen, wenn man von Punk sprechen kann. Und es waren zwei Singles. Die erste hieß Eu Spießer und die andere, Andi ist nicht mehr in der Gang. Die fand ich super und jetzt sind wir auf einer anderen Doppelseite und da ist auch dann, deswegen bin ich drauf gekommen, die Platte von Pisse.
Genau, überschrieben, Entschuldigung, mit die 90er Jahren. Auf der einen Seite sind von den 2010er Jahren und auf der anderen sind drei Alben von den 2020er Jahren. Also das ist irgendwie da am Schluss von dieser Aufstellung hat sie ein bisschen.
Kommt ein bisschen durcheinander. Ja, dann, jedenfalls hier ist natürlich das Album drin mit Schinken durch die Menopause, was ich auch nicht, es ist nicht schlecht, aber der Pisse-Fan muss loswerden, das eigentlich wirkliche Album war diese Doppelsingle, die Kohlrübenwinter von 2016. Da sind nämlich diese Songs auch drauf, mit denen sie da bei TikTok dann auch im Nachhinein durch die Decke gegangen sind, zu Vernissage und Fahrradsattel und sowas. Das einfach, also Pisse muss ich sagen, ich glaube, dass die halt mit ihrer Art und Weise, mit diesem krassen Lo-Fi-Sound und diesem Synthi echt was vor allem bei den Jüngeren ausgedingst haben.
Ja, ausgelöst. Ausgedingst ist der Fachterminus, da bin ich mir ganz sicher.
Ausgelöst haben und einfach, es gibt ja so unglaublich viele Synth-Punk-Bands in irgendeiner Form, ob das mehr Wave ist, mehr Post-Punk oder mehr Punk in den letzten paar Jahren. Das ist ja so quasi, kann man sagen, die sprießen wie Pilze aus dem Boden.
Küste zum Beispiel aus Ludwigsburg würde ich jetzt auch in die
Synth-Punk.
Ja, so das, bisschen post-punkig Synth, aber klar, der Synthesizer vom Sänger.
Ja, was haben wir noch auf dem Zettel? Nein, danke war es. Nein, danke ist auch sowas.
Ja,
wir
machen
halt voll mehr so Elektro, aber ist auch.
Ja, ist auch schön. Ja.
Und da bin ich bin mir da nicht sicher, ob nicht zur selben Zeit wie Pisse auch schon andere Bands da rumgewerkelt haben, auch mal wieder mit Synthi was zu machen. Ne? Mhm. Mich hat das eher hart genervt. Also in den 80ern, wo das war ja Synthi mehr so im Goth-Bereich und sowas.
Ja, ja. Ne?
Da fand ich einfach auch im Zusammenhang mit dem Gesang, das fand ich ziemlich schlimm. Aber wenn man mir das so präsentiert wie Pisse, dann kann ich das nur gut finden.
auf der nächsten Seite mit den 20er Jahren, die Lambrini-Girls.
Ist da nichts mehr zu den Zehnern? Ich habe da nämlich, ich hab nur noch zwei, drei Sachen ausgesucht.
Ja.
Warte, blättern wir noch eins weiter oder ist das schon
Ende? Das ist schon Ende.
Heilandsblech.
Da kommen Kiss, warum auch immer.
Okay, ja, nee, dann haben sie es schon. Ja, pass auf, das ist.
Das dürften zwei
Alben sein, eigentlich, die du vielleicht auch gehört hast. Das habe ich mir 2007 aufgeschrieben: Captain Planet, Wasser kommt, Wasser geht. Ja, also, ich habe mit Paddel und Kano damals so zwei, drei, vier Konzerte oder so mit denen gespielt. Und dieser wahnsinnig hohe Gesang, diese ultra lebendigen Texte und dieses wahnsinnige Tempo auf den Gitarren und überhaupt dieses nach vorne gespielte. Und das war auch das erste Mal, wo ich so in kleinen Kneipen, in denen wir gespielt haben, vor vielleicht 50, 80 Leuten, die, weil mehr nicht reingingen, die mit dem Finger in der Luft Texte mitgesungen haben irgendwie. Das war so das erste Mal, wo ich wieder so dieses Erlebnis hatte, was man früher mal mitgenommen hat, wo immer diese eben Prolo-Texte, diese plakativen Geschichten mitgegrölt worden, so, dass es halt auch komplett anders geht, dass es einfach auch so, ja, lyrisch und poetisch geht und die Leute es einfach total geil finden, weil sie sich total abgeholt fühlen.
Ich habe gerade einen kleinen Flashback und ich muss ein bisschen zurückspringen, weil du gerade gesagt hast, hier mit dem Finger in der Luft und Texte mitsingen. Ich war bei einem Booze Cruise, das muss 18, 19 gewesen sein, vor Corona in Hamburg. Und da haben die Sewer Rats im Menschenzoo gespielt. Und es war klar, die ziehen danach um ins Überquell und spielen da noch ein Rancid-Coverset.
Okay.
Und die haben schon da angefangen gehabt, im Menschenzoo noch einen Rancid-Song zu spielen. Und das Menschenzoo, ja, also die Deckenhöhe, so spring nicht hoch, weil sonst tust du dir weh. Und das war so. Es war, also der Sewer Rats Set war einfach schon großartig, das ist auch so leider irgendwie ja nicht mehr so richtig aktiv, aber auch so Musik, die bisschen Rockabilly ja mit drin und dann aber sehr poppunkig geworden auf den aktuelleren Alben und das und dann auch geile Dudes jetzt mit Flickknives unterwegs, ein Teil davon, bla bla bla, Aushol. Aber das in dem Menschen so gestopft voll. Und dann dieser eine Rancid-Song und einfach die ganzen Leute von den anderen Bands, die auch da waren, hier die aus Trier, glaube ich, wie heißen sie denn, kommen jetzt nicht drauf, auch so Ami-Style, Punkrock, einfach vorne mit dabei und mit abgegangen und es war so großartig. Und dann natürlich das Rancid-Coverset im Überquell, das war natürlich dann auch noch. Ich habe da ziemlich viel mitgefilmt und ziemlich viele Videos davon, wer sich davon überzeugen möchte, wie zum Beispiel auch der Sänger von den Jukebox Romantics aus den USA Stage dive und sich dabei fast das Genick bricht, weil er springt halt in den Rücken der Leute. also Entschuldigung, ich war jetzt kurz
abgelenkt. Ich war bei Captain Planet. Hast du das gehört damals irgendwie oder war das so, ist das an dir vorbeigegangen?
Ein bisschen an mir vorbeigegangen, Entschuldigung.
Ja. Nee, es macht ja nichts. Weil ich fand, die haben da schon, da haben sich schon einige so im Nachhinein doch was abgeguckt und ich fand halt irgendwie, es war eine Brücke für mich. Vorher war der Sound oft bei so Emo-Bands, Emo-Punk-Bands war recht dünne. Und Captain Planet waren so die ersten, die wirklich eine amtliche Studioproduktion hingelegt haben und die auch auf dem Zeitstrafe-Label einfach hart durch die Decke gehen mussten. Das war einfach mega, war total gut. Und gar nicht so weit später, würde ich sagen, die waren jetzt schon eine ganze Weile unterwegs gewesen, Turbostart nämlich. Die haben 2010, glaube ich, das für sie auch und für viele andere das wegweisende Album, das Island-Manöver, hingelegt. Da war dann auch relativ viel noch mit MTV, wenn ich mich nicht täusche.
Irgendjemand hat auch schon mal.
Bei Glufke war das dieses eine Video, wo sie so ganz klein in so Boxen drin sind und sowas. Also die haben da auch einige echt coole Videos gemacht. Irgendwie haben viele Festivals damals auch angefangen zu spielen. Und da haben sich auch, also soundmäßig auch einige was abgeguckt bei Turbo Stadt. Und das, die fehlen mir tatsächlich in den 2000ern hier in diesem Heft. Diese deutschsprachigen Punkbands, die da schon ganz ordentlich dafür gesorgt haben, dass halt Punk immer noch lebt, um es so zu sagen. Sich auch krass verändert hat, aber.
Ja, da könnte man natürlich noch die Saarländer von Pesco erwähnen. Wobei ich jetzt weder mit Pesco noch mit Turbo Stadt so richtig warm geworden bin. Obwohl ich Pesco wie schon diverse Male erwähnt, im neuen Substage gesehen habe, vor 3-4 Jahren, 2-3 Jahren.
Ja. Im neuen Substage war ich noch nie, ist zu groß.
Ja, ich habe
Pasco hier gesehen, im Universum. Ist auch schon ein paar Jahre her.
Ja. War vor Corona.
Und dann habe ich mir zweimal, auch weil ich auch mit den im Interview ein Interview hatte für die Provinzpostille, war ich auf dem Release-Konzert in Saarbrücken für die 7, glaube ich. Ja, fand ich tatsächlich gar nicht mal so gut. Ich war halt einfach, ich bin halt echt so der kleine Ladentyp. Ich habe es Pasco das erste Mal gesehen mit Entertainment in Art Can Robert in Rastatt. Es klingelt.
Achtung, jetzt bellen gleich Hunde. Das war, glaube ich, bloß der Paketbote, der was abgestellt hat. Erzähl noch was über Pesco.
Ich erzähle noch was über Pesco. Ja, also eben, ich habe sie mit Entertainment gesehen, aber ich glaube, das habe ich auch schon mal in einer anderen Folge erzählt gehabt. Und ich habe es neulich überlegt, welches Album denn damals rausgekommen sein müsste, aber ich weiß es nicht mehr. Hab jetzt auch spontan nicht recherchiert, nämlich dieses nächste halt Gefließter Boden, wo ich denke, das war das Album, wo sie ihren Sound gefunden haben. Das war nicht das Album, was sie da noch, was sie da mit Entertainment gespielt haben. Ja. Und ich war auch ehrlich gesagt an dem Abend da wegen Entertainment. Entertainment waren absolut abgefahrener Synth-Punk, Hardcore, völlig absurde Geschwindigkeit. Und ich kann mich erinnern, wie der Schlagzeuger eigentlich nach jedem Song irgendwie erstmal so hinterm Trommelsetz saß und dann ging es 1, 2, 3, 4 weiter. Also war schon total geil. Aber ich habe Pasco damals entdeckt und habe sie dann, seitdem höre ich sie auch, finde schon sehr gut, was sie machen. Aber ich glaube halt, ich würde gar nicht mal lügen, wenn ich sagen würde, die haben sich relativ viel abgeguckt, nämlich bei Rachut-Bands erstmal. Also die waren ganz am Anfang relativ deutschpunkig und dann kam so ein Rachut-Einschlag da rein. Dann haben sie, glaube ich, auch diese Split-Single damals gemacht und haben sie Spambirds gecovert? Nee, was haben die gecovert? Spray Paint the Walls und so weiter. Aber ich kann auch sein, dass ich das alles zeitlich durcheinander bringe und da hat man gemerkt, okay, da verändert sich der Sound und da veränderte sich auch das Songwriting so und jetzt sind sie halt. Die letzten 3 oder 4 Alben sind es jetzt schon, wo sie halt einfach, das ist Pesco. Wenn du das, wenn du das hörst, dann das ist diese Band. Ja, finde ich gut. Das ist eine gute Entwicklung.
Ja, ich kann es mir auch anhören, aber so richtig abholen tut es mich persönlich jetzt nicht. Aber das ist, ich würde deswegen nie gegen diese Band dissen. Es gibt
auch gar keinen Grund dazu.
Nein. Ja, aber du, ich habe hier in meiner Bubble genug Leute, hallo Ralf, die mich immer wieder damit aufziehen, dass ich Ska-Punk höre. Also, Schweine.
Ja, okay, komm, dann lass uns noch schnell, ich möchte gerne noch 2 Bands dissen hier. Das sind hier die beiden hier unten, die da noch stehen. Das ist so, kannst du mal mit Emil and the Sniffers anfangen?
Ich habe die abgespeichert unter From the River to the Sea, dass die irgendwie Palästina irgendwas haben die von sich gegeben.
Ja.
Und
ja, aber darf ich dir eine blöde Frage stellen irgendwie?
Ja,
also
darfst du?
Ich verstehe aus unserer Sicht, also aus der Sicht des Weißbrotdeutschen mit dieser Geschichte, dass diese Aussage nicht stimmt. Aber wenn du halt Engländer oder Australier bist, muss man das nicht in einem Kontext versuchen zu sehen, aus welcher Perspektive sie das sehen. Weil die Engländer waren es, die den Israelis das Land gegeben haben.
Mhm. Aber die Aussage From the River to the Sea ist halt immer noch
Ja, klar, es Scheiße. Ist sowas halt egal, wie bei uns hier von Mars bis an die Memel, ne? Ist einfach Bullshit.
Ja. Ja.
Keine Frage.
Ja, ja. Also da habe ich die abgespeichert. Ansonsten musikalisch, keine Ahnung, kann ich überhaupt nichts zu sagen, nicht gehört.
Ich habe sie umgangen, weil ich habe irgendwann mal reingehört und fand es eigentlich gar nicht mal so gut. Und dann haben die ein Video rausgebracht und haben irgendwie im Morgengrauen stehen die auf so einem Hafenkai und machen Live-Mucke. Mhm. Also ich fand schon die Idee ist einfach mal geil und ich habe in dem Moment sofort gedacht, fuck my life, warum kenne ich keine Band und kann dann morgens dabei sein? Ich hätte die Kamera gehalten, die Kabel verlegt oder selber gespielt, klar, aber einfach da dort zu sein, was eine mega Idee, aber wir haben halt hier einfach scheiße kein Meer und keinen Hafen und kein Kai.
Hallo, wir haben den Bodensee, Lindau.
Nicht, es ist weit weg, aber ich meine nicht halt im Sinne von Stuttgart hat kein Meer und Baden-Baden hat es auch nicht, also es geht nicht und das fand ich toll, ich konnte nach ein paar Minuten aber auch nicht mal reingucken, weil ich halt dann doch finde, es ist halt alles auf die Frau am Gesang ausgerichtet, also so war es auch zumindest von der Kameraführung und so und dann, der Sound einfach ist nicht ganz mein Ding. Und daneben.
Ja, da gehen jetzt unsere Meinungen vielleicht sogar ein bisschen auseinander.
Daneben ist Team Scheiße.
Mhm. Mhm.
Auf einer Skala von 1 bis 10, wie scheiße ist Team Scheiße?
Ich finde es gar nicht so scheiße. Die Musik, also natürlich gibt es einfach Songs, die ich gut finde.
Ja.
Der Rest ist mir dann relativ egal. Ich finde aber, was sie grundsätzlich machen, finde ich gut und wichtig und richtig. Es gibt jüngere Leute als uns, die es gut finden.
Absolut.
Sie sind, irgendwo piepst draußen ein LKW, durch ihre Connection zu Böhmermann, dass sie da ins Öffentlich-Rechtliche auch gekommen sind, über die Bremen-Connection. Das ist schon mal nicht schlecht. Und halt, ich finde einfach diesen Move, wir spielen jetzt Konzerte, wo nur Flinter rein dürfen. Das finde ich einfach, ich finde es großartig, weil es triggert so viele Leute auf so vielen Ebenen.
Ja, das ist volle Granate Punk. Also ich gebe dir recht, inhaltlich ist das cool. Mir hatte damals dieses Karstadt-Detektiv, auch das Video einfach künstlerisch und alles, das hat mir total gut gefallen, da habe ich echt Spaß dran gehabt.
Ja, absolut.
Und dann war so gerade so, glaube ich, das zweite Album dann raus. Also so ein bisschen gewundert habe ich mich darüber, dass es so steil geht, weil so besonders ist die Musik meiner Welt nicht, dass es so steil geht. Und dann habe ich an einem Abend mit meiner Band vor Fliehende Stürme im P8 gespielt. Mhm. Und wir haben da ein paar Freunde dabei gehabt und das waren auch zwei Kollegen dabei. Ich habe zu der Zeit gerade einen Film gedreht gehabt und die sind da mit. Und der eine fing nach zwei Bier, war wirklich einfach nicht strunzbesoffen, würde ich das abspeichern unter blöd. nach doof kommt blöd oder wie heißt der Spruch? Irgendwie, war er nicht. Er fing dann einfach an, den ganzen Abend dieses Schmetterling-Dings zu skandieren und das auf einem Konzert, wo halt wirklich nur so düster Heinis wie ich rumgerannt sind. Und seitdem ist das einfach durch bei mir, das Thema, es passt nicht. Das ist mir zu partymäßig, das geht mir auf den Zeiger. Punkt. Ich bin einfach ehrlich. Der Abend hat mir das eröffnet, zu sagen, Felix, sei ehrlich zu dir. Das ist nicht dein Ding. Die können das so gut machen, wie sie wollen, aber meins ist es nicht.
Wobei, fairerweise, die können nichts für deinen Kollegen oder was
überhaupt
war.
Nicht.
Aber das die Lambrini-Girls waren übrigens.
Aber stell dir vor, wir würden als Paddeln ohne Kanu oder nimm Fliehende Stürme.
Ja.
Wir würden Karstadt-Detektiv ins Set aufnehmen und den als Coversong spielen.
Wenn ihr in Düster spielt? Also,
das geht nicht. Nun gut, da haben wir 50 Jahre Punkrock abgehandelt.
Ja.
Was gibt es für Aussichten? Hast du was Neues entdeckt? Ganz schnell sozusagen, vielleicht schließen wir damit ab.
Nee, ich wollte noch ganz kurz. Ich habe
junge Band.
Danke, nee, nein.
Junge Band.
Nein. Nee. Ich höre nur alte Musik. Weil du gesagt hast, gerade bei Team Scheiße, in deiner Welt ist die Musik nicht besonders und trotzdem sind die erfolgreich. Das ist halt immer der eine Moment, wo eine Band einen Kick kriegt von auswärts sonst was, nehmen jetzt hier die Ostsee, hier, wie heißen sie? Monchi.
Feine Sahne Fischfilet.
Genau. Keine besondere Musik?
Jein.
Ja.
Ja.
Und ich habe die jetzt auch gefressen, nachdem sie ihre Mexiko-Tour gemacht hatten und mit diesem Ober-Dulli Finch dran standen und Böse Onkels Mexiko gesungen haben.
Ah, das meinst du?
Ja.
Nee, so, das geht sowieso an mir vorbei. Ich habe die Band schon lange gestrichen, sozusagen. Ja. Da habe ich andere Gründe und ich glaube, da würde ich mir selber einfach schaden, wenn ich das jetzt erzähle.
Musst du nicht.
Nicht ganz mein Ding. Ich finde das, auch da habe ich tiefen Respekt davor, auf jeden Fall. Das stimmt halt immer noch, dass eine Band aus Mecklenburg-Vorpommern, sei sie auch aus Brandenburg, Sachsen oder Thüringen oder Sachsen-Anhalt, das ist schon ein anderer Schnack, den man da mit den Leuten hat. Und wenn man dort auffallend als Punk rumläuft, was meiner Welt Feine Sahne Fischfilet nicht tun, aber auch Festivals, Konzerte und sowas und bekannter ist, da immer auf der Spur zu bleiben sozusagen und klare Kante zu zeigen, ich glaube, das kostet schon einiges an Kraft.
Und dann aber Böse Onkels zitieren, das ist halt schwierig. Das ist in meiner Welt nicht mehr in Ordnung.
Ja, ich will Ihnen nichts unterstellen, aber ich würde jetzt einfach mal sagen, ich würde es jetzt mal einfach so formulieren. Wenn ich jetzt von mir ausginge, mir vorstelle, ich würde in Anführungsstrichen so einer Umgebung leben, in so einem Land leben, in dem man täglich davon umgeben
Roboten
ist,
dass, geht. Nee, Entschuldigung, das war jetzt gerade mein Kopf.
Ja, wer dieses Zitat sofort erkannt hat, so wie Flo, der möge sich schreiben, der gewinnt irgendein Tape von mir. Ich schicke es ihm zu. Also, um zurückzukommen, ernst gemeint,
Gewinnspiel,
so überraschend. Um darauf zurückzukommen, was wollte ich sagen? Ach so, genau, wenn ich dort so den ganzen Tag diese Art von Menschen um mich hätte, die ganze Zeit sagen, diese Narrative wiederholen, wie Altparteien, bla bla bla, will ich einfach nur mal gesagt haben, die Grünen sind keine Altpartei. Da kannst du Aber okay, also nehmen wir das mal. Und die AfD, die war ja auch noch gar nicht an der Macht, dann können die ja, dann können ja die gar nichts falsch machen. Wenn man verurteilte Verbrecher an die Macht lässt, wird man Probleme bekommen. Das ist überhaupt keine Frage und das steht in unseren Geschichtsbüchern und daran gibt es nichts zu revidieren. Und deswegen gebe ich dir sozusagen nicht Unrecht. Es stimmt, dass du darfst von dieser Schiene eigentlich nicht abweichen, wenn du einmal links, antifaschistisch, wie auch immer bist. Ja. Aber ich glaube halt schon, dass so eine Umgebung, in der du das jeden Tag hörst, dich schon irgendwann dazu bringt, nochmal Dinge von der anderen Seite zu denken. Wenn du dabei bist, zu reflektieren und mit Freunden, wie wir beide das jetzt tun, zusammensitzen und sprechen und überlegst, gibt es da vielleicht nicht doch irgendeinen anderen Standpunkt? Sollten wir das nicht wirklich mal von der anderen Seite denken, ohne dabei seine Ideale zu verraten, kommt man vielleicht manchmal einfach auf Scheißideen. Das ist überhaupt keine Frage. So. Ob es das jetzt zu entschuldigen gilt oder nicht, ob das jetzt schon so Bananegelaber ist, wie wir schon von anderen Kollegen hatten, die sich ins Ausgeschossen haben, damit weiß ich nicht. Ich glaube einfach, Monchi ist sowieso immer so ein bisschen streitbarerer Typ gewesen, der einfach sehr klar sagt, was er denkt. Vielleicht führt das noch zu irgendwas. I don't know.
Da konnte ich jetzt nicht mehr bei allem ganz hundertprozentig folgen. Das liegt aber bei mir auch am Bier. Wir reflektieren das Ganze nochmal im Nachgang, ohne Mikrofone.
Ja, also ich hätte einen Tipp.
Ja, ausgehend von deiner aktuelle Bands, die man gehört Bands haben sollte.
Die habe ich ein ganz wundervolles, liebe pinkes Cover zugeschickt bekommen und zwar heißt die Band, und ich hoffe, ich spreche es richtig aus, einfach so wie es geschrieben ist, Lorge, also L-O-R-G-H-E, schreibt, oder ne, vielleicht ist es auch irgendwie eine andere Sprache, noch nicht erkannt. Nee, dann wäre ein Apostroph auf dem E hinten. Mit Französisch kenne ich mich einigermaßen aus. Lorge, und die Platte heißt, wie heißt das gute Stück nochmal?
Wir verlinken es euch in den Shownotes.
Shark Romance, da hast du heute ordentlich zu tun mit den Shownotes, wie viele Bands und Alben wir erfahren. Ja, aber gut, lass mich das schnell zu Ende bringen. Ja. Die machen ganz großartigen so Bubblegum, Pop, Punk, aber auch mit einem ordentlichen Rotz und drei Frauen am Gesang.
Klingt gut.
Das macht richtig Spaß.
Das klingt nach was, was mir gefallen könnte.
Album, ja, großartiges Album.
Ja, ich werde auf jeden Fall reinhören. Sowas musst du mir im Vorfeld sagen. Du war, also Bubblegum und dann hast du mich doch eigentlich schon fast.
Echt? So einfach?
So einfach. Bier oder Bubblegum?
Gut.
Ja, ansonsten.
Was gibt es denn noch zu sagen zu 50 Jahren Punkrock?
Geht weiterhin auf kleine Konzerte, geht in die Jugendhäuser, geht in die kleinen Rotzkaschemmen, in die Rattenlöcher.
Ja, und ich darf auch sagen, es hilft leider nichts, allem zu entsagen und nur noch bei Punkstodon rumzuhängen. Da sind zu wenige. Ich habe zum Beispiel neulich, das habe ich bei Instagram entdeckt, Name komme ich jetzt nicht drauf, aber kleine Fanzine-Werkstatt, die in Karlsruhe sich einen kleinen Laden geschnappt haben. Ich war noch nicht da, immer Dienstag bis Donnerstag, glaube ich, irgendwas 16 bis 19 Uhr das machen. Man muss ein bisschen danach suchen. Punk ist immer noch, dass man selber rausgehen muss, selber suchen muss. Man muss, klingt ja blöde, als wenn ich jetzt einem Kind sagen würde, so, du musst aufessen. Man muss rausgehen, man muss Hefte lesen, sich mit Leuten unterhalten, auf Konzerte gehen, damit was passiert und man darf, sollte, muss selbst etwas tun, Konzerte veranstalten, irgendetwas machen, damit das
Podcast aufnehmen,
anderthalb Stunden dummes Zeug erzählen. Ja,
auch wenn ich die Abrufzahlen kenne und weiß, aber das ist Fanzine, Podcast, man macht es nicht unbedingt für andere, sondern man macht es für sich selber. Erstmal das.
Und für vielleicht die Handvoll Leute, die man um sich rum hat. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht.
Genau. Ja. Und wenn man mit jeder Aufnahme irgendwie nur einen erreicht, dann ist das schon einer mehr, als wenn man nicht aufgenommen hätte. Das war jetzt.
Das war eigentlich klar und deutlich. Ja. Also ich habe es verstanden, kam bei mir an.
Ja, klar und deutlich war es.
Danke für die Einladung, ich komme wieder, Flo.
Jetzt wird hier noch rumrandaliert hinter mir.
Ja, jetzt fangen die Abbauarbeiten an. Ja,
genau, jetzt wird abgerissen. Das ist die Soundbar für den Fernseher. Ja.
Genau, dann mache ich einfach noch Werbung für ein anderes aktuelles Album einer ganz wunderbaren Band, weil ich finde, das ist ein schönes Schlusswort, das hänge ich jetzt neuerdings überall dran. Niemand liebt dich mehr.
Ist das von deiner Band? Aha, das wollte ich jetzt gerade noch sagen. Ja, kauft noch Felix neues Album Paddeln ohne Kranau und geht auf Konzerte. Das ist genau.
Niemand liebt dich mehr. Ich finde es immer noch und immer wieder. Wahrscheinlich werde ich mich noch lang dran erfreuen. Ein toller Titel.
Absolut.
Und ja.
Ich hab's hier liegen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.
So, liebe Kinder, macht endlich aus. Plattenshow ist jetzt vorbei. Bye, bye.